»Fangt an, Seile den Baum hinaufzuspannen«, sagte der schwarze Prinz zu Baptista, »und fragt Doria, wie er die Netze hinaufziehen will. Ihr anderen steigt in die Krone und prüft, welche Nester morsch sind.« Maggie blickte hinauf in das Dickicht der Äste. Einen Baum wie diesen hatte sie noch nie gesehen. Die Rinde war rötlich-braun, doch schartig wie die einer Eiche, und der Stamm verzweigte sich erst hoch oben, aber er wuchs so wulstig in die Höhe, dass sich überall Halt für Füße und Finger fand. An einigen Stellen formten riesige Baumpilze Plattformen, Höhlen klafften in dem endlos hohen Stamm, Spalten verklebt mit Federn, die zeigten, dass nicht nur Menschen in diesem Baum genistet hatten. »Vielleicht sollte ich Doria fragen, ob er mir wirklich Flügel bauen kann«, dachte Maggie. Und plötzlich fiel ihr die Elster wieder ein, die ihre Mutter so in Angst versetzt hatte. Warum hatte Resa sie nicht mitgenommen? »Weil sie dich immer noch für ein kleines Kind hält, Maggie«, dachte sie. »Maggie«, eins der Kinder schob die kalten Finger in ihre Hand. Die Feuerelfe, hatte Elinor die Kleine getauft wegen der roten Haare, so rot, als hätte Staubfinger Funken darin gesät. Wie alt war sie? 4, 5? Viele der Kinder wussten ihr Alter nicht.
»Beppe sagt, da oben gibt es Vögel, die Kinder fressen.«
»Unsinn! Woher soll er das wissen? Denkst du, Beppe ist schon dort oben gewesen?« Die Elfe lächelte erleichtert und warf Beppe einen strengen Blick zu. Aber ihre Miene wurde erneut besorgt, als sie, die Finger immer noch fest um Maggies Hand geklammert, gemeinsam mit ihr dem Bericht lauschte, den Farid dem schwarzen Prinzen gab.
»Die Nester sind so groß, dass in jedem bestimmt 5 oder 6 von uns schlafen können.«
Wie aufgeregt er klang, als hätte er für einen Moment tatsächlich vergessen, dass Staubfinger zurück und er trotzdem allein war.
»Viele der Brücken sind morsch, aber da oben gibt es genug Ranken und Holz, um sie zu reparieren.«
»Wir haben kaum Werkzeug«, warf Doria ein. »Das müssen wir als erstes bauen, aus unseren Messern und Schwertern.« Die Räuber sahen besorgt auf ihre Waffengürtel.
»Die Krone ist so dicht, dass sie recht gut vor dem Wind schützt, aber an einigen Stellen sind Breschen hineingeschlagen«, fuhr Farid fort. »Vermutlich Aussichtspunkte für die Wachen. Wir werden die Nester polstern müssen, wie die Feen es tun.«
»Vielleicht sollten einige von uns besser hier unten bleiben«, warf der Elfenschreck ein.
»Wir müssen jagen und...«
»Ihr könnt dort oben jagen«, unterbrach Farid ihn.
»Es gibt nicht nur Schwärme von Vögeln. Ich habe auch große Eichhörnchen gesehen und Tiere mit Greiffingern, die wie Kaninchen aussehen. Allerdings gibt es dort oben auch wilde Katzen«,
die Frauen sahen sich besorgt an,
»und Fledermäuse und Kobolde mit ellenlangen Schwänzen. Das ist eine ganze Welt dort oben. Es gibt Höhlen und viele Äste sind so breit, dass man auf ihnen spazieren gehen kann. Es wachsen Blumen darauf und Pilze. Es ist fabelhaft. Wunderbar.«
Finolio lächelte über das ganze faltige Gesicht wie ein König, dessen Reich gelobt wird. Und selbst Elinor blickte zum ersten Mal sehnsüchtig an dem buckligen Stamm empor. Einige der Kinder wollten auf der Stelle hinauf, aber die Frauen hielten sie zurück.
»Ihr sammelt Blätter«, sagten sie zu ihnen, »und Moos und Vogelfedern, was immer ihr zum Polstern finden könnt.«
Die Sonne stand schon tief, als die Räuber damit begannen, Seile zu spannen, Netze zu flechten und Plattformen aus Holz zu bauen, die man an dem hohen Stamm hinaufziehen konnte. Baptista ging mit einigen Männern zurück, um noch einmal ihre Spuren zu verwischen, und Maggie sah, wie der schwarze Prinz ratlos seinen Bären ansah. Wie würde er ihn auf den Baum hinaufbekommen? Was geschah mit den Lastpferden? So viele Fragen, und es war immer noch nicht gewiss, dass sie den Hänfling durch ihren schnellen Aufbruch tatsächlich abgeschüttelt hatten.
»Maggie!«
Sie half Minerva gerade, ein Netz aus Ranken für die Vorräte zu knüpfen, als Finolio sie mit Verschwörermiene mit sich zog.
»Du wirst es nicht glauben«,
raunte er ihr zu, als sie zwischen den gewaltigen Wurzeln des Baumes stehen blieben.
»Aber untersteh dich, Loredan davon zu erzählen. Die würde mich nur gleich wieder für größenwahnsinnig erklären.«
»Was soll ich ihr nicht erzählen?« Maggie sah ihn verständnislos an.
»Nun, dieser Junge, du weißt schon, der dich anstarrt und dir Blumen bringt und Farid ganz grün vor Eifersucht macht. Doria.«
Über ihnen färbte sich die Baumkrone rot im Licht der sinkenden Sonne und die Nester hingen zwischen den Zweigen wie schwarze Früchte. Maggie wandte das Gesicht ab. »Was ist mit ihm?« Fenoglio sah sich um, als fürchtete er, Elinor könnte im nächsten Moment hinter ihm stehen. »Ich glaube, ich habe ihn ebenso erfunden wie Staubfinger und den Schwarzen Prinzen.«
»Unsinn! Was redest du da?« »Doria war vermutlich noch nicht mal geboren, als du dein Buch geschrieben hast.« »Ja, ja, ich weiß. Das ist ja gerade das Verwirrende. All diese Kinder...«
Fenoglio zeigte mit ausladender Geste auf die Kinder, die unter den Bäumen eifrig nach Moos und Federn suchten.
»Meine Geschichte legt sie wie Eier, ganz ohne meine Hilfe. Sie ist ein fruchtbares Ding, aber dieser Junge...«
Fenoglio senkte die Stimme, als könnte Doria ihn hören, obwohl er weit entfernt mit Baptiste auf dem Waldboden kniete und Messer in Macheten und Sägen verwandelte.
»Maggie, jetzt wird es verrückt. Ich habe eine Geschichte über ihn geschrieben. Aber die Figur mit seinem Namen war erwachsen. Und was noch seltsamer ist, diese Geschichte wurde nie gedruckt.
Vermutlich liegt sie immer noch in einer Schublade meines alten Schreibtisches. Oder meine Enkel haben Papierkugeln daraus gedreht, um die Katzen damit zu beschießen.
Aber das ist unmöglich. Dann kann es nicht derselbe sein.«
Maggie blickte unauffällig zu Doria hinüber. Sie sah ihn gern an, sehr gern.
»Worum geht es in dieser Geschichte?« fragte sie. »Was tut dieser erwachsene Doria?« »Er baut Burgen und Stadtmauern. Er erfindet sogar eine Flugmaschine, eine Uhr, die die Zeit misst, und...«
Er sah Maggie an.
»Eine Druckmaschine für einen berühmten Buchbinder.«
»Tatsächlich?«